Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Start. So, und da sind wir wieder, Radio Tux, Sendung 19. Und wir gehen gleich in die Vollen mit den Linux-News der letzten drei Wochen. Maurice hat sie für uns zusammengestellt und hier sind sie auch schon.
Hallo, hier sind die Linux-News. Loki muss aufgeben. Loki Entertainment Software. Das Unternehmen, was für Spiele unter Linux stand, musste aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten leider aufgeben und ist seit dem 31. Januar nicht mehr existent. Rabatte bei Red Hat. Red Hat gibt bis Ende Februar 2002 bis zu 25% Rabatt auf alle Red Hat Linux 7.2 und Red Hat Linux Professional Boxen, die von Red Hats Webshop gekauft werden. Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen sowie Kunden, die von einer anderen Linux-Distribution zu Red Hat wechseln wollen, bekommen sogar bis zu 50% Rabatt. Mozilla 098 ist da. Ein neuer Release des Open-Source-Browsers Mozilla ist veröffentlicht worden. Linux-spezifische Änderungen gab es nicht viele. Eine Änderung im Adressbuch? So kann man nun einzelne Karten drucken, was seit einiger Zeit nicht mehr möglich war. Vor allem soll aber auch die Performance erhöht worden sein. Auch eine Schnellsuche ist nun im Adressbuch integriert. Menschen, die es gerne bunt mögen, werden sich freuen. Ab sofort muss man nicht immer Mozilla neu starten, wenn man einen neuen Theme installiert. Auch wenn es in diesem Fall noch ein paar Bugs gibt. Certified for SUSE Linux. In enger Zusammenarbeit mit den führenden Hardware-Lieferanten testet SUSE neue Systeme auf ihre Linux-Unterstützung. Einen wichtigen Bestandteil der Hardware-Zertifizierung bei SUSE stellen Belastungstests in den verschiedenen Bereichen dar. Die daraus entstehenden Daten werden zusammen mit den Typenbezeichnungen der entsprechenden Komponenten gesammelt und von den Experten analysiert. In diesem Schritt werden mögliche Schwachpunkte ausgemacht und durch Veränderungen der Testumgebung simuliert. GNU Free Documentation License Entwurf ist da. Ein Entwurf der GNU Free Documentation License, FDL, in der Version 1.2 ist nun auf der Homepage verfügbar. Die Bauchmacher brauchen nun Feedback seitens der Community. Kommentare mögen an fdl-comments@fsfs.org gesendet werden. Wer einen Kommentar abgeben möchte, kann dies noch bis zum 1. März 2002 tun. Das waren die Linux News für heute.
Hallo, hier ist Kai Heidkamp, der Entwickler von K-On-CD. Ihr hört Radio Tux.
Ja, ist schon eine traurige Sache mit Loki. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich hatte selbst auch nur ein einziges Loki-Spiel. Vielleicht hätte ich mir mehr kaufen sollen, ne? Na, noch kann man ja welche kaufen. Ich meine, bei allen Resellern sind die noch verfügbar. Und man kann sich immer noch welche zulegen. Bloß schade, eben neue werden nicht entwickelt. Naja, was soll ich sagen? Vielleicht gibt's ja irgendwann wieder mal so eine Firma. Oder vielleicht werden einfach mehr Linux-Spiele entwickelt. Wir werden sehen. Auf jeden Fall denke ich, Linux wird weiterhin Spiele brauchen. Auch Spiele, die nicht nur unter der GPL stehen, sondern auch kommerzielle Spiele sind. Und ich hoffe mal, in Zukunft wird es sowas auch wieder geben. Tja, aber nun zu unserem nächsten Beitrag. Der ist von Harald Stoiber und handelt über AWK. Keine Ahnung, ob man das so schön zusammen aussprechen kann. Im Beitrag ist es, glaube ich, zusammen erwähnt. Ja, dann wollen wir euch dieses sehr nützliche Tool einmal vorstellen.
Im Jahre 1977. In den AT&T Bell Laboratories entstand die erste Version eines Programmes, das heute schon fast in Vergessenheit geraten ist. Bei vielen seiner ureigensten Anwendungsgebiete denken die meisten Admins dieser Tage sofort an Perl. Ganze 10 Jahre vor der Geburtsstunde der Practical Extraction und Report Language bastelten drei Herren namens A.O. Weinberger und Kernighan jedoch ein Programm, das nach den Anfangsbuchstaben seiner Entwickler AWK Ork getauft wurde. Bevor es nun ans Eingemachte geht, möchte ich noch Folgendes anmerken. Wer unter Linux Ork eingibt, startet eigentlich G-Ork, also die GNU-Version von Ork. Die GNU-Variante ist gegenüber dem historischen Ork um einige Features erweitert und für eingefleischte Ork-Freaks noch leistungsfähiger. Uns werden hier aber nur die absoluten Basics interessieren. Was ist eigentlich Ork? Die Grundidee von Ork nimmt an, dass Dateien durch eine wiederkehrende Zeichenfolge in Zeilen unterteilt sind. Letztere nennt man im Ork-Wortschatz Records. Bei Textdateien wäre dieses ominöse Zeichen das Unix-typische Newline mit dem ASCII-Code 10. Allerdings geht Ork einen Schritt weiter und erlaubt außerdem ganze Regular Expressions als Zeilentrenner. Die englische Manual Page spricht hier übrigens vom Record Separator. Textdateien stellen zumeist die dankbarsten Kandidaten für einen Ork-Einsatz dar. Daher ist das Newline-Zeichen der standardmäßige Zeilentrenner, wenn nichts anderes angegeben wird. Genau wie zwischen den Zeilen sieht Ork auch innerhalb der Zeilen ein Trennzeichen vor. Wie schon der Record Separator kann auch dieser sogenannte Field Separator eine ausgefuchste Regular Expression sein. In seiner eigenen kleinen Programmiersprache, der sogenannten Ork Scripting Language, erlaubt Ork den direkten Zugriff auf die so abgegrenzten Felder. Man legt für diese Felder oder jeweils ganze Zeilen Regeln fest, zu denen dann Ausführungsblöcke definiert werden können. In der Standardeinstellung geht Ork übrigens davon aus, dass alle Felder voneinander durch ein oder mehrere Leerzeichen getrennt sind. Was euch das bringt? Stellt euch folgenden Fall vor. Ein Administrator hat Platzprobleme im Dateisystem. Unser Admin will nun für jeden Benutzer eine getrennte Liste der Dateien über 10 MB Größe, am besten im LS-Format. Wenn ein Benutzer keine großen Dateien hat, braucht für ihn natürlich auch keine Liste angelegt zu werden. Wie würdet ihr so etwas realisieren? So wortreich ich die Aufgabe beschrieben habe, so einseitig ist auch ihre Lösung. Ork ist selten die einzige Abhilfe für ein Problem, aber oft genug eine sehr elegante. Das gerade eben erwähnte Beispiel war selbstredend nur eines von vielen. Sei es die Ausgabe von LS, die Logdatei eines anderen Programmes, eine CSV-Datei oder sonst ein formatierter Text. Ork erweitert und verbindet die Fähigkeiten der Programme Cut, Paste und Grab mit den Möglichkeiten einer zweckorientierten Skriptsprache. Funktionen zum Arbeiten mit Regular Expressions, Datei-IO, Verarbeitung von Zeichenketten, Arithmetikfunktionen und einiges mehr wird durch die Ork Scripting Language abgedeckt. Im Rahmen eines Radiobeitrags kann ich euch natürlich nicht wirklich mit jener Sprache vertraut machen, die übrigens stark an C angelehnt ist. Also will ich euch nur ein wenig neugierig machen, dieses immer wieder unterschätzte Tool einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Schaut euch die Manpage an, es zahlt sich aus.
Tja, genau, das war ein Beitrag von Harald Stoiber, vertont von Florian Lokert. So, und damit ich jetzt hier nicht lange rumreden muss, sondern gleich weiter geht die Musik oder auch das mit den ganzen Beiträgen. Ja, geht es jetzt um ein kleines Tool namens Multi-CD und das wollen wir euch auch noch gleich vorstellen.
Wer hatte nicht schon einmal den Horror eines Datenverlustes erlebt oder sich zumindest eine entsprechende Situation ausgemalt? Von mir weiß ich, dass ich die eine oder andere Nacht wachgelegen habe, weil mich solche Gedanken verfolgten. Und die Lösung? Ein Backup. Nun sind aber entsprechende Tape-Libraries für den privaten Mann schlichtweg unbezahlbar. Warum sollte man also nicht auf das zurückgreifen, was man schon hat? Ein CD-Brenner nennen heute die meisten ihr eigen. Das einzige Problem, das bleibt, ist dann die Frage, wie man nun das Backup macht. Und ob das nicht bitte auch automatisch und möglichst effizient zu machen ist. Wer bis hierher zustimmt, für den ist das Tool Multi-CD geeignet. Es handelt sich dabei um ein nicht so kleines Perl-Script von Daniel Bourne, das er dankenswerterweise unter die GPL gestellt hat. Dieses kleine Tool arbeitet eine Liste von Verzeichnissen ab, die man an der Konfigurationsdatei oder auf der Kommandozeile angeben kann, und speichert die Dateien in X2-Dateisystemen, die dann auf CDs gebrannt werden. Die Größe der einzelnen CDs, die Schreibgeschwindigkeit und weitere Optionen für CD Record können frei konfiguriert werden. Alles läuft nach Aufruf automatisch ab und muss praktisch nur noch die CDs wechseln. Es sei denn, man hat einen dieser Brenner-Roboter-Arm-Kombos, die Multi-CD aber auch noch nicht unterstützt. Selbst im Falle eines Fehlers beim Brennen fällt das Programm sicher nicht aus der Rolle und fragt nach, ob man das Image noch einmal brennen will. Ein weiterer Vorteil, man kann mehrere Prozesse gleichzeitig laufen lassen. Das heißt, im Hintergrund wird ein zweites Image erzeugt, während im Vordergrund gebrannt wird. Um schließlich im Falle eines Falles seine Daten wiederherzustellen, muss man lediglich die CD als X2 mounten, also nicht ISO 9660 wie üblich, und die Daten zurückkopieren. Beim Mounten kann es allerdings zu Problemen kommen, denen man mit dem Hinzufügen der Option Loop mit -O Loop auf der Kommandozeile entgegenwirkt. Ein Hinweis zum Schluss. Multi-CD ist gnadenlos, was das rekursive Durchlaufen von Verzeichnisbäumen angeht. Es bleibt nicht innerhalb einer Partition. Daher muss man explizit die Verzeichnisse angeben, die Multi-CD ignorieren soll. Das funktioniert auch wunderbar. Fazit: Multi-CD ist ein kleines, feines Tool für den Alltagsbedarf und ist seiner Aufgabe im Rahmen des Heimbetriebs durchaus gewachsen. Heruntergeladen werden kann es unter http://darmborn.net/multicd. Für die Debian-Distribution ist ein aktuelles Paket erhältlich. Dies war ein Beitrag von Thomas Stratmann, vertont von Maurice Renk.
Tja, und das war's auch dann schon. Wir sind so langsam am Ende.
Was? Ende? Jetzt schon?
Ha! Ich wollte euch etwas reinlegen. Natürlich sind wir noch nicht am Ende, denn wir haben doch noch eine kleine Überraschung für euch. Überraschung. Ja. Was das nun genau ist, das möchte ich euch jetzt mal erklären. Ja, wie auch sonst können das ja gar nicht erfahren, ne? Also, wir haben uns gedacht, wir machen ein kleines Gewinnspiel. Also, gibt es in dieser Sendung mal was Neues. Wir machen ein Gewinnspiel, wir machen ein Quiz. Genauer gesagt wird ab jetzt in jeder Sendung eine Frage gestellt aus dem Bereich Unix, Linux, die ihr mit den üblichen Werkzeugen, wie zum Beispiel Goggle, den Manpages und so lösen könnt. Die hoffentlich richtige Lösung dürft ihr dann per Post, also per E-Mail, an unsere Redaktion schicken oder, wenn ihr wollt, natürlich auch auf unsere Voicebox sprechen. Wichtig ist, dass ihr eure Postadresse angebt und damit wir euch den Preis dann im Falle des Falles zuschicken können. Keine Angst, wir verkaufen keine Adressen-CDs oder so. Es wird alles streng datenschutzmäßig behandelt. Ja, womit wir natürlich bei dem Preis wären. Das ist diesmal zur Feier des Tages ein Paket SUSE 7.3 Personal, das uns freundlicherweise von der Firma SUSE extra für diesen Zweck zur Verfügung gestellt wurde. Womit wir wieder schon bei der Frage wären. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts schrieb ein australischer Professor an der Universität von New South Wales für die Studenten in seiner damaligen Vorlesung zum Thema Betriebssysteme ein Buch über Unix. Damals war noch die sogenannte 6th Edition aktuell und sie lief auf einen PPD-11. Der Quellcode war frei verfügbar und so kommentierte und erklärte der Professor ihn anhand eben dieses Buches. Wie heißt der Professor und wie heißt das Buch, von dem hier die Rede ist? Ihr habt jetzt bis zur nächsten Sendung Zeit, uns die Antwort einzusenden. Wir werden denn den Gewinner per Zufallsverfahren ziehen. In der nächsten Sendung wird auch wieder eine Frage gestellt und diese hier natürlich aufgelöst. Unter allen Einsendern. Also nicht nur unseren Gewinner dann am Schluss, sondern unter allen. Die kommen automatisch nochmal in einen großen Topf für die Ziehung des Hauptpreises. Also mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Oder wie Microsoft sagen würde, jetzt ist eine gute Gelegenheit, Ihre Antwort einzuschicken. Oh, und bevor ihr jetzt hier eure E-Mails rausjagt, ja? Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Eure Meinung ist uns wichtig. Ruft uns an unter 0231 55 75 10 22 30 831.
Tja, genau, das war nochmal die Nummer unserer Voicebox. Hier könnt ihr natürlich anrufen und dann die Lösung zu der Frage eben sagen. Oder ihr ruft uns einfach nur mal an und sagt Lob oder Kritik drauf. Ihr werdet noch garantiert gespielt. Ja, und hat's doch tatsächlich mal jemand angerufen. Ne?
Coole Sendung.
Tja, das waren zwei klare Worte. Und mit diesen möchte ich mich jetzt auch verabschieden. An dieser Sendung waren beteiligt Florian Lukert, Maurice Renk, Harald Stoiber, Thomas Stratmann und meiner einer. Ich war der Typ, der hier diese schöne Sendung moderieren durfte. Mein Name ist Ingo Ebel und ich wünsche euch, tja, eine frohe Zeit. Tschüss.
Radio Tux wird präsentiert von Linux for Us, www.linuxforus.de.